The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli. Ich freue mich auf den ehemaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel, auf unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, auf Digitalminister Carsten Bildberger und, nicht zu unterschätzen, der NRW-Premierminister Hendrik Wüst. Sie alle sind Speaker auf der MyWay am 23. und am 24. September im Berliner Westhafen. Das Ganze ist unser Strategiegipfel für den Mittelstand. Er steigt zum vierten Mal. Und neben den Spitzenpolitikern sind eben auch die Größen aus der Wirtschaft da. Das Motto lautet: Zukunft kommt von Zuversicht. Und noch bis Freitag gibt es vergünstigte Eintrittskarten für diese MyWay. Also es lohnt sich, würde ich sagen, jetzt zügig mal in den Shownotes dieses Podcasts nachzulesen.
Wir sind Gott sei Dank in der Situation, als Regierung nicht nur mit Reden, sondern mit Handeln darauf reagieren zu können. Wir müssen es halt auch tun.
Dieser freundliche Herr soll ab heute ein wichtiges Amt bekleiden in unserer Republik. Ein Amt, das ein Scharnier der Macht darstellt. Thorsten Frey, bisher Kanzleramtschef unter Friedrich Merz, soll heute gewählt werden. Und zwar von der CDU-CSU-Fraktion zum neuen Vorsitzenden. Alle 208 Abgeordneten wurden extra deshalb aus dem Sommerurlaub zurückgebeten. Es gilt, heute in Präsenz abzustimmen. Man will, tja, Körperlichkeit und damit auch eben Präsenz demonstrieren. Nix da mit Urlaub. Die Personalie ist elementar. Elementar vor allem für Friedrich Merz. Der Fraktionschef nämlich gilt als Dompteur, der für den Kanzler den Zirkus der Abgeordneten auf Linie bringt, damit die Kanzlermehrheit auch steht. 12 Abgeordnete nur hat Merz über der erforderlichen Mehrheit. Das ist weniger als alle Kanzler vor ihm. Sollte Frey also heute wie geplant gewählt werden, dann muss er eine knifflige Entscheidung für sich treffen. Was für eine Art Fraktionschef will er eigentlich sein? Ist er der Loyalist oder der Rebell? Ist er weiterhin der Merz-Gefolgsmann oder bei Bedarf auch der Antagonist, der Merz-Gegenspieler? Einer der berühmtesten Loyalisten in dieser Funktion war Wolfgang Schäuble. Erst im Oktober 1990 war er im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung zum Opfer eines Attentats geworden.
Sicher ist, dass ich für eine absehbare Zeit im Rollstuhl werde leben müssen. Und sicher ist allerdings auch, dass ich im Rollstuhl leben kann.
Nur ein Jahr später übernahm er den Fraktionsvorsitz der Union und löste Alfred Dregger ab. Er, Schäuble, blieb von 91 bis 2000 in diesem Amt. Seinen Kanzler Helmut Kohl trug und ertrug er, eigentlich bis zur Selbstaufgabe. Von der Nachwendezeit bis in die Parteispendenaffäre hinein. Der NZZ sagte er später im Interview, ich zitiere mal dieses sehr interessante Zitat von Wolfgang Schäuble: Ich habe ihn lange verteidigt, aus Sicht der CDU und der Öffentlichkeit zu lange. Erst als ich gemerkt habe, dass er mir in seiner Verzweiflung Dinge anhängt, von denen er wusste, dass sie überhaupt nicht stimmen, habe ich ihm gesagt, mein Lieber, ich habe in meinem Leben viel Zeit mit dir verbracht. Ich glaube, zu viel. Jedenfalls ist es genug. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Zitat Ende. Kohl sagte später in der Nachbetrachtung, Schäuble sei wie ein Bruder gewesen. Dazu wiederum Schäuble in einer ARD-Dokumentation.
Wir waren da dann doch ein Stück weit unterschiedlich. Aber dass es ein enges persönliches Verhältnis war, das ich nicht anders als familiär bezeichnen würde, das ist auch so, habe ich es auch so empfunden, ja.
Schäubles Nachfolger hieß Friedrich Merz. Der war als Fraktionschef in der Opposition zunächst loyal gegenüber seiner Parteichefin, die Angela Merkel hieß. Bis zu dem Tag, als sie ihm 2002 den Fraktionsvorsitz wegschnappte.
Ich habe heute im Präsidium und Bundesvorstand auch den Mitgliedern meine Überlegungen mitgeteilt, dass ich glaube, dass diese Oppositionsarbeit in einer gebündelten Funktion von Partei- und Fraktionsvorsitz besser und gut erledigt werden könnte, besser im Sinne einer neuen Etappe, die auf uns zukommt.
Das hat er ihr nie verziehen, bis heute nicht. Merz, Nachnachfolger war dann, also Merkel hatte es ja dann schließlich doch bis ins Kanzleramt geschafft, war Volker Kauder. Das wiederum war ein Merkel-Loyalist durch und durch. Seine Herkunft aus der kirchlichen und eher rechtskonservativen Union, die streifte er ab. Er trug Merkels liberale Politik mit, egal ob in der Bankenkrise oder auch in der Flüchtlingsfrage. Die Kanzlerin konnte auf ihn zählen bis zum bitteren Ende. Kauder wurde für diese Loyalität, für dieses Übermaß an Loyalität aus Sicht der Fraktion schließlich abgewählt. Er ließ sie immer glänzen, wie hier auch im Jahr 2015 zu 10 Jahren Kanzlerschaft.
Die Fraktionssitzung heute wird eröffnet von mir mit dem Glückwunsch an die Bundeskanzlerin zu 10 Jahren Bundeskanzlerin in Deutschland. Ich werde darauf hinweisen, dass in dieser Amtszeit Deutschland gut vorangekommen ist und dass wir gut dastehen.
Seine Strategie des artigen Volkers ging auf. Kauder blieb rund 13 Jahre. So lange wie keiner in der Union. Wer einen echten Rebell also sucht als Fraktionschef, der muss schon die Partei wechseln und mal bei der SPD vorbeischauen. Dann landet er unweigerlich beim alten Fuchs, beim Herbert Wehner von der SPD.
Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch.
Einst Kommunist, später geläuterter Sozialdemokrat. Und einer, der gerne im Bundestag austeilte, vor allem in Richtung der Union.
Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
Anfangs unterstützte er Willy Brandt als Kanzler. Er war loyal. Er hielt ihm den Rücken frei. Als aber Willy Brandt immer mehr mit persönlichen Problemen zu kämpfen hatte und am 24. April 1974 sein persönlicher Referent Günther Guillaume als Spion der DDR verhaftet wurde, tja, da drehte sich der Wind und zwar sehr, sehr zügig. Wehner wurde jetzt zum Rebell. Er zweifelte öffentlich am Kanzler. Der Herr badet gern lau, sagte er über Willy Brandt, dem er damit Entscheidungsschwäche vorwarf. Als Brandt seinen Rücktritt selbst ins Spiel brachte, da sagte Wehner nichts. Und damit war Brandts Ende besiegelt, ein Schweigen an der richtigen Stelle. Am 7. Mai 1974 berichtete das Fernsehen dann so.
Die sozialdemokratischen Abgeordneten empfingen den Ex-Bundeskanzler mit lang anhaltendem Beifall. Auf dem Platz Willy Brandts hatte Fraktionschef Wehner einen Strauß mit 50 dunkelroten Rosen niedergelegt.
Danach sagte Wehner in die Kameras:
Ich habe der Fraktion gesagt, dass sie wahrscheinlich verstehen würde und sicher, ich hätte für andere nicht zu sprechen, meine Gefühle geteilt würden, dass hier Schmerz und Respekt miteinander ringen. Schmerz über das Ereignis und Respekt vor der Entscheidung Willy Brandts.
Fazit: Der Fraktionschef ist für den Bundeskanzler die wichtigste Stütze im Regierungsbetrieb oder eben die größte Gefahr. Er hält die Mehrheit im Bundestag bei der Stange oder er führt sie zum Kanzlersturz. Welche Art Fraktionschef Thorsten Frey wird, wenn er heute gewählt wird, das liegt nicht nur an ihm, sondern auch an Friedrich Merz. Oder wie der Volksmund sagt, der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Chelsea Speaker hat mit Sven Weizenegger gesprochen. Als Leiter des sogenannten Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr soll er die Truppe modern und vor allem digital machen. Naja, mit neuester Technik die Probleme von Soldaten im Einsatz lösen, so schnell wie nur möglich.
Man hat ein Problem am Freitag und am Sonntag ist es gelöst.
Meine Kollegin Carina Mössbauer hat mit einem Historiker gesprochen. Nicht mit irgendeinem, sondern mit Heinrich August Winkler. Wir haben gesprochen über Weimar, über historische Vergleiche und auch über das Reizthema Migration.
Im Falle der Bundesrepublik Deutschland ist die AfD die Hauptnutznießerin einer sehr problematischen, fehlerhaften Migrationspolitik.
Und wir lernen heute Morgen, in Japan heißt es jetzt Liebe nicht auf den ersten Blick, sondern auf den ersten Swipe. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch uns in Deutschland klar geworden, wir müssen für den Kriegsfall gerüstet sein. Die Wehrpflicht, für viele ein Relikt der Vergangenheit, wird wieder intensiv diskutiert. Aber damit Soldaten überhaupt effizient arbeiten und sich gut verteidigen können, kommt es nicht nur auf Panzer an. Manche Lösungen, wie zum Beispiel günstige Drohnen, lassen sich schnell besorgen. Und andere, tja, die entstehen, wenn man mal so richtig out of the box denkt. Es braucht neue Strategien für den Krieg der Zukunft. An dieser Stelle kommt Sven Weizenegger ins Spiel. Er war der erste offizielle Hacker der Telekom. Und jetzt leitet er den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Sein Job ist es, in enger Abstimmung mit den Soldatinnen und Soldaten deren Probleme, und zwar auf innovative und auf schnelle Weise zu lösen. Und zwar mit dem Besten, was die Technik zu bieten hat. Das können Drohnen sein oder auch Kakerlaken. Wie sein Team die Bundeswehr mit ungewöhnlichen Ideen nach vorne bringt, das hören wir jetzt im Gespräch mit Chelsea Speaker.
Guten Tag, Herr Weizenegger.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie verantworten eine Einheit, die ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, neue Technologien in die Bundeswehr zu bringen. Erklären Sie uns kurz, wo ist der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr angesiedelt?
Wir sind formal juristisch eine Innovationsabteilung innerhalb der BW GmbH. Das ist der IT-Dienstleister der Bundeswehr, der Streitkräfte, gehört dem BMVG, also dem Staat. Und ich berichte allerdings strategisch und operativ an General Vetter, das ist der Abteilungsleiter für Innovation und Cyber, beziehungsweise an Staatssekretär Plötner. Das heißt, ich habe die Vorteile einer privaten Entität, also so wie Recruiting ist da einfacher vielleicht, als wenn man jetzt im Behördenkontext direkt arbeitet. Also ich bin kein Beamter, meine Mitarbeiter auch nicht, sondern wir sind privatwirtschaftlich orientiert, haben allerdings die strategische und die operative Brücke ins BMVG, was natürlich immense Vorteile bringt. Insbesondere deswegen, weil der Hub ist ja eine Organisation, der bestehendes Wissen und Handeln hinterfragt. Wir wurden 2017 auch deswegen gegründet tatsächlich. Unsere Aufgabe ist ja so eine Art Trüffelschwein zu sein, das Neueste und Coolste und das Beste zu finden und zu gucken, passt die Technologie, die draußen versprochen wird, zu den Bedürfnissen, die ein Nutzer hat, also ein Soldat oder eine Soldatin, hilft es, diesen Menschen im Dienstalltag ihren Job zu erfüllen, nämlich uns zu verteidigen.
War interessant.
Und dann gucken wir auf den Markt, was gibt es für das Problem für Lösungsansätze. Idealerweise sind das Startups aus Europa, Deutschland und machen dann ein Projekt draus tatsächlich. Das dauert dann 3 bis 6 Monate initial, kann bis 12 Monate gehen. Und innerhalb dieser 12 Monate gibt es sehr viele Iterationen. Also dass man alle 2 Wochen Feedback gibt, geht es in die richtige Richtung, haben wir neue Erkenntnisse, muss der Softwareanbieter vielleicht was ändern, brauchen wir zusätzliches Feedback vom Soldaten, müssen wir vielleicht auf den Truppenübungsplatz müssen wir nochmal angucken. Und das ist das Spannende an Startup tatsächlich und darum macht die Zusammenarbeit auch so viel Spaß. Man hat ein Problem am Freitag und am Sonntag ist es gelöst.
Ja, wie machen Sie das eigentlich? Also man hört aus der privaten Wirtschaft, alle beschweren sich zu Recht wahrscheinlich darüber, dass sie so viel Zeit mit bürokratischen Vorgängen verbringen und dass es uns hemmt in unserer Geschwindigkeit, in der Entwicklung von neuen Technologien und. Wie schaffen Sie das eigentlich?
Weil wir direkt beim Nutzer sind. Also wir haben direkten Truppenzugang. Wir sind direkt beim Nutzer. Wir müssen jetzt nicht über das Amt gehen. Das ist ein unfairer Vorteil vielleicht gegenüber anderen. Wie ich meine Organisation aufbaue, entscheide ich. Was für Projekte wir machen, entscheidet das Team bei uns. Und ob wir dann entscheiden, dass wir ein Projekt abbrechen, auch das entscheiden wir. Und wir haben die Freiheit auch zu sagen, technologisch sind die Erkenntnisse nicht entscheidend oder der Hersteller hat das versprochen, was er nicht einhalten konnte und dann brechen wir ab. Und das ist, glaube ich, auch lohnenswert, auch ein Modell für ganz viele andere, zu sagen, wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, dann brecht doch bitte ab. Also ich muss ja nicht ein Projekt 3, 4 Jahre lang laufen lassen, obwohl alle im Raum wissen, dass es nicht klappt.
Vielleicht können Sie uns noch ganz konkret ein Beispiel geben, für ein Projekt, das bei Ihnen entstanden ist und tatsächlich auch umgesetzt wurde, das uns vielleicht auch vom Namen her was sagt.
Ja, was man vielleicht kennt, ist das Projekt Minesweeper von uns. Das haben wir vor einiger Zeit umgesetzt. Da geht es um Minenfelder, also das Aufdecken von Minensperren. Die werden ja mannigfaltig gerade in der Ukraine genutzt, durch die russischen Streitkräfte zum Beispiel, aber auch durch ukrainische hier und da, um die Vorwärtsbewegung des Feindes zu stoppen oder zu verlangsamen. Und das Gefährliche an Minenfeldern ist, selbst nach Ende eines Krieges sind die teilweise noch 100 Jahre vorhanden. Wir erleben es ja manchmal in Berlin, wenn so eine alte Bombe entschärft werden muss. Das ist nicht schön. Und vor allem die Art und Weise, wie Minenfelder aktuell detektiert werden, ist eine sehr alte, tradierte Variante. Nämlich, da geht wirklich eine Soldatin, ein Soldat auf das Minenfeld mit einer Minensuchnadel, hat natürlich eine Weste und zwischen ihm und ihr und Leben und Tod sind 90 Zentimeter, nämlich diese Suchnadel. Und man muss halt wissen, darum ist militärische Erfahrung so wichtig, darum ist es so wichtig, mit Soldaten und Soldaten zu reden, zu verstehen, dass sie ja auch unter Beobachtung sind des Feindes. Also das heißt, die begeben sich doppelt in die Gefahr. Die sind in Gefahr wegen der Mine selbst und der Feind beobachtet die höchstwahrscheinlich vielleicht aus dem nahegelegenen Waldgebiet. Und da haben wir uns überlegt, kann man das nicht anders machen? Ja, kann man, indem man nämlich KI nutzt, einen Magnetometer nutzt, über das Drohnenfeld fliegt.
Ein Magnetometer.
Genau, was metallbasierte Minen entdecken kann, die im Boden sich befinden und dann über KI-Analyse-Tools tatsächlich feststellt, wo sind die, wie groß sind die, welche Abstände haben die zueinander. Und das war auch ein großes Learning übrigens. Das Learning war nämlich, Ziel muss gar nicht sein, das Minenfeld komplett offen zu legen und zur Explosion zu bringen, sondern eine Gasse zu suchen, wo ich mit meinem Trupp durchstoßen kann, damit ich meine Operation fortführen kann. Sehr erfolgreiches Projekt tatsächlich. Und es wird jetzt fortgesetzt. Dass wir nicht nur Drohnendetektion mit Drohnen machen, die fliegen, sondern auch auf dem Boden gebunden. Das Projekt nennt sich dann Ariadne und dann fusionieren wir Daten tatsächlich ganz einheitlich und sind dann in der Lage, und sind wir jetzt schon in der Lage, tatsächlich diese Informationen, die gesammelt werden, nicht nur isoliert zu betrachten, sondern weiterzureichen an den Command Post über CETAware, das ist das Battle Management System der Streitkräfte, dass man wirklich sieht, wo ist was jetzt gelagert.
Lassen Sie uns kurz über die Kakerlaken sprechen.
Oh, welche Kakerlaken?
Sie arbeiten mit Swarm Biotactics zusammen, richtig?
Und ja, das ist richtig. Und ja, das Gerücht stimmt.
Genau, und da sind lustige Videos zu sehen, die nicht lustig sind, weil es eben um Verteidigung geht.
Ja, das
genau.
Ist ernst, ja.
Aber man sieht diese Kakerlaken, die eben mit so einer Art Rucksack ausgerüstet werden, die dann in feindliches Territorium reingehen, um Aufklärung zu liefern sozusagen. Erklären Sie mal, worum es da geht, falls ich was verpasst habe und wie man die Tiere eigentlich dazu bekommt, dahin zu krabbeln, wo man sie haben will.
Okay, also tatsächlich geht es in dem Fall um Aufklärung, das ist richtig. Und es gibt im feindlichen Gebiet durchaus Faktoren und Sektoren, wo ein Mensch nicht einfach hingehen kann. Weil zum Beispiel hinter das Gebäude zu blicken, wenn ich dazu als Mensch, dann sieht er mich. Der Feind, und dann habe ich ein Problem als Soldat, das möchte ich nicht. Man kann eine Drohne hinschicken, die kann man aber vielleicht relativ leicht erkennen, die fliegt. Oder man kann auch sogenannte bodengebundene Drohnen schicken, in dem Fall eine Kakerlake, die so klein ist, die keine Signaturen ausstrahlt, die man jetzt erkennen könnte auf dem elektromagnetischen Spektrum. Und dort kann man Kameras anhängen, tatsächlich eine Kakerlake, das sind männliche Kakerlaken übrigens, die können 20 Gramm Gewicht tragen auf dem Rücken, in dem Fall eine Kamera, in HD-Qualität. Die kann man in Schwärmen versenden, also man steuert die aus der Ferne tatsächlich, man muss nicht direkt vor Ort sein. Und die kriegen tatsächlich Mikroimpulse aus der Ferne und dann laufen die nach links und rechts. Viele Gebiete sind nicht zugänglich für den Menschen oder für fliegende Drohnen zum Beispiel. Da sind Kakerlaken natürlich ideal, um zum Beispiel in so eine Ritze zu gucken und zu gucken, lebt da noch jemand? Ne? Also nehme ich Biosensoren wahr. Darum auch in Schwärmen, weil im Schwarm bedeutet bei uns, die machen nicht alle das Gleiche, sondern jede dieser Kakerlaken hat eine andere Funktion. Einer ist ein GPS-Störsender, der andere hat eine Kamera, der eine hat vielleicht Biosensoren, der andere guckt nach dem Einsatz von chemischen Waffen. Also das ist, man könnte sagen, man könnte so ein Ökosystem bilden irgendwann, ja, und Dinge auf den Rücken schnallen.
Wie viele sind eigentlich in so einem Schwarm unterwegs?
Sie können Hunderte, wenn nicht sogar Tausende draufpacken. Man kann die sogar aus dem Flugzeug abwerfen.
Also die haben die dann kleine Fallschirme?
Nee,
oder?
Also die sind dann schon die fliegen mit jemandem mit, der die dann aussetzt tatsächlich, ne? Aber haben wir auch schon getestet aus 5.000 Metern tatsächlich.
Also sehr, sehr spannende Projekte, die Sie machen momentan. Sven Weizsäcker, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn über die AfD und deren Umfragewerte gesprochen wird, dann kommt ganz schnell der Vergleich zu Weimar. Die Weimarer Republik war die erste Demokratie in Deutschland. Sie war schwach und anfällig und war im Grunde eben auch dann der Wegbereiter für Hitlers Drittes Reich. Aber trägt dieser Vergleich Berlin-Weimar oder ist das zu billig, solche Parallelen zu ziehen? Das und vieles andere hat meine Kollegin Carina Mössbauer in ihrem Hauptstadt-Podcast-Spezial jetzt für die Sommerzeit mit Heinrich August Winkler besprochen. Der Mann ist Deutschlands renommiertester Historiker. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen. 87 Jahre ist er mittlerweile. Bald erscheint sein neuestes Buch mit dem Titel Deutsche Diskrepanzen. Wir hören jetzt einen Auszug aus diesem wirklich spannenden Gespräch, wo es um seine Kritik an der Merkelschen Flüchtlingspolitik von 2015 geht.
Sie schreiben jetzt auch nochmal, dass Sie eben damals schon gewarnt haben vor den Folgen von Massenmigration, gerade aus anderen Kulturkreisen. Und Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch, Zitat, viele der Herkunftsländer sind autoritäre, hierarchische und patriarchalische, durch Clanstrukturen, Korruption und Gewalt geprägte Gesellschaften, in denen antifeministische, homophobe und judenfeindliche Überzeugungen weit verbreitet sind. Rückblickend die vergangenen 10 Jahre Flüchtlingspolitik. Würden Sie sagen, dass die Politik damals eben die Augen vor möglichen kulturellen Unverträglichkeiten verschlossen hat?
Also die Herausforderungen an die Integration, die sind gewaltig unterschätzt worden. Es geht darum, dass Menschen, die hier bleiben, die vielleicht auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden wollen, sich in die politische Kultur der Bundesrepublik einleben. Und diese politische Kultur ist die des Westens und ist die des Grundgesetzes. Und wir haben existenzielle Probleme dann, wenn die Grundwerte unserer Verfassung, des Grundgesetzes, von einer wachsenden Zahl von Menschen abgelehnt werden. Also das muss beachtet werden. Wir sind auf Einwanderung existenziell angewiesen. Es kommt darauf an, dass wir von der irregulären zur regulären Migration gezielt und systematisch übergehen, denn ohne eine mit unseren Werten kompatible Einwanderung werden wir das politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche System dieses Landes nicht aufrechterhalten können. Und wenn man sich ganz über die Stimmung der Bevölkerung hinwegsetzt, dann gibt es Rückstöße, und zwar in Gestalt von rechten Wählerbewegungen. Und im Falle der Bundesrepublik Deutschland ist die AfD die Hauptnutznießerin einer sehr problematischen, fehlerhaften Migrationspolitik in den Jahren, vor allem 2015 gewesen, wobei man allerdings hinzufügen muss, seit 2016 versuchen die deutschen Regierungen auch diese Entwicklung zu korrigieren.
Das ganze Gespräch im Hauptstadt-Podcast kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen, in voller Länge auf thepioneer.de. Über eine Dreiviertelstunde lang interessante Einsichten zur deutschen Geschichte. Eine Version zum Lesen gibt es auch. For Pioneers Only. Prädikat erkenntnisreich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das erfahren Sie jeden Morgen im Podcast Frontrunners immer ab 5. Die Victory Hour, unsere Victory Hour mit Brand. Aktuellen Neuigkeiten von den Kapitalmärkten, nämlich die über Asien und aus den USA kommend, praktisch die Vorboten sind für das, was in London, Paris und Frankfurt jetzt gleich passieren wird. Gesprochen das Ganze von meinem Stimmzwilling, den ich lange trainiert habe, recherchiert, ebenfalls von einer KI, die aber meine Kollegin Josie Müller in der Nacht konfiguriert und dann auch um 4:45 kontrolliert. Hier ein Auszug aus der heutigen Episode.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarktupdate von Gabor Steingart.
Der nächtliche Raketenangriff des Iran drückt bereits auf die US-Aktienfutures. Auch die Ölpreise haben wieder angezogen. Ein Fass der Benchmark-Sorte Brent kostet zurzeit rund $88. Am Abend war der Dow Jones noch mit einem Plus von 1% aus dem Handel gegangen. Der S&P 500 hatte sich knapp über der Nulllinie gehalten. Der Nasdaq rund 0,2% verloren. Der 5. Verlusttag in Folge für den Tech-Index. Es lag an den schwächelnden Halbleiterwerten. Und Apple hat in New York kurzzeitig die magische Marke von $5 Billionen geknackt. Das hatte bisher nur Nvidia geschafft. In Asien deuten die ersten Zahlen auf einen Erholungskurs hin. Japans Leitindex Nikkei, der Kospi in Südkorea, Hongkongs Hang Seng und der Shanghai Composite haben den Handel allesamt im Plus begonnen.
Immer börsentäglich zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und in der Pioneer App. Viel Spaß.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass Dating-Apps tatsächlich funktionieren können, sogar im politischen Raum. New Yorks linker Bürgermeister Zoran Mamdani lernte zum Beispiel die Liebe seines Lebens, Rama Duvaji, über eine Online-Dating-Plattform kennen. Doch was passiert, wenn nicht nur Einzelne ihr Liebesglück einer App verdanken, sondern der Staat auch auf dieses Matchmaking setzt? In Tokio ist genau das der Fall. Vor rund 2 Jahren hat die japanische Hauptstadt eine KI-gestützte Dating-App gestartet. Mit einem ziemlich klaren Ziel, mehr Paare, mehr Ehen, tja, und langfristig auch mehr Kinder und vor allem als Ergebnis mehr Steuerzahler. Denn wie viele andere Industrieländer auch, steckt Japan in einer demografischen Krise. Im vergangenen Jahr fiel die Geburtenrate auf ein neues Rekordtief, 1,14 Kinder pro Frau. Das ist weniger als in Deutschland. Das Problem dahinter erkannte der Staat vor 2 Jahren in einer Umfrage. Das Problem lautet wie folgt: 70% der Befragten gaben an, gar nicht auf Partnersuche zu sein. Tja, und die Rechnung ist dann sehr leicht. Keine Paare, keine Kinder. Daher die Idee, den Prozess der Paarbildung doch mal zu vereinfachen mit einer staatlich geförderten Dating-App. Mit Hilfe von KI erhalten die mittlerweile rund 16.000 registrierten Nutzerinnen und Nutzer Partnervorschläge mit besonders hoher Übereinstimmung. Und, tja, das Ganze klappt. Die Bilanz nach 2 Jahren kann sich sehen lassen. 760 Paare, 265 Hochzeiten. So macht KI nicht nur Spaß, sondern auch Sinn. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Ich wünsche Ihnen einen liebevollen Start in diesen neuen Tag. Und wenn Sie meine Kollegin Chelsea Speaker, Aleph Doğan, Pia von Versebe und den Kollegen Jörg Thaddäus live und in Farbe sehen und hören wollen, dann kommen Sie doch zum Late-Night-Briefing, zur Aufzeichnung dieses Podcasts am späten Abend im Berliner Admiralspalast, 31. August. Das wird ein Fest. Ich verspreche das. Ich freue mich auf Sie. Tickets, alle Infos in den Shownotes. Bleiben Sie mir und bleiben wir einander einfach doch nur gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, don't you hear me calling you? I need you.